Einen schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rüsselsheim. Hier jetzt Heinz-Jürgen Krug für die Attac-Gruppe Rüsselsheim mit der Sendung Radio Attac. Die wird gehen bis 14 Uhr. Die gibt es einmal im Monat, meistens am dritten Sonntag, wenn nicht irgendwelche besonderen Umstände für den vierten oder zweiten oder sonst wie sprechen. Heutige Themen, wer die Zeitung gelesen hat, weiß schon, wer die Website von Attac studiert hat, weiß es auch. Wir erinnern und informieren dazu an den 80. Jahrestag des Beginns des Vernichtungskriegs der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetunion. Das ist übermorgen. Morgen ist übrigens Sommeranfang, morgen 5.32 Uhr. Da ist es noch nicht ganz so heiß. Wir haben dann zu Gast nachher telefonisch, ich bin nämlich allein hier im Studio, auch noch wegen Corona und auch sonst, es ist auch so ziemlich heiß hier drin, heißer als draußen, die Hitze ist gespeichert. Also wir haben nachher Dr. Andrea Neugebauer hier, die vor einigen Jahren in Rüsselsheim geforscht hat zur Lage der Zwangsarbeiter mit Schwerpunkt auf Opel. Und dann werden wir noch ein Gespräch haben, oder ich werde das machen, mit Ertuğrul Kurnaz. Das ist einer der Sprecher der von der WISAG am Frankfurter Flughafen entlassenen Menschen. Musik wird es natürlich auch geben. Das erfahren Sie dann mit der Zeit. Die erste Musik ist aber voll angepasst an den Anlass des ersten Teils der Sendung, nämlich diesen 80. Jahrestag des Überfalls, wie es ein bisschen verharmlosend meistens heißt, des Beginns dieses Vernichtungs- und Eroberungs- und Weltanschauungskriegs gegen die Sowjetunion durch die Nazis in Deutschland, initiiert, angeleitet von der Wehrmacht, hauptsächlich ausgeführt mit Unterstützung von Gestapo, SS, SD und so weiter. Die Leningrader Symphonie von Dmitri Schostakowitsch, Dmitrijewitsch Schostakowitsch, ist geschrieben worden in Leningrad selbst, in der Zeit der Belagerung durch die deutsche Wehrmacht, wo die Bevölkerung dann ausgehungert werden sollte und ausgehungert worden ist. Das begann am 8. September 1941 und ging dann bis Januar 1944, bis endlich Leningrad dann befreit werden konnte. Also Schostakowitsch hat den größten Teil der Symphonie in Leningrad unter der Belagerung geschrieben, ist dann ausgeflogen worden. Es wurde dann im Süden der damaligen Sowjetunion uraufgeführt, diese Symphonie. Und sie ist gewidmet dem Widerstand und dem späteren, so Schostakowitsch optimistisch, militärischen Sieg über die Deutschen bei der Leningrader Blockade. Ja, ich widme meine 7. Symphonie unserem Kampf gegen den Faschismus, unserem unabwendbaren Sieg über den Feind und Leningrad, meine Heimatstadt. Ja, soweit ein paar Minuten aus dieser Leningrader Symphonie, aus dem ersten Satz. Okay, gut. Die Musik läuft noch. Ich guck mal, dass ich die Knöpfchen so schalte, dass du die dann auch hörst. Und wenn die rum ist, fangen wir an, ja? Und du stellst dich erstmal so ein bisschen vor, was hast du gemacht, was machst du jetzt? Ja. Und ich würde dann aber nochmal, bevor du dann mit den eigentlichen Themen kommst, nochmal so versuchen, so einen Überblick zu geben von 33 und Machtübertragung ja, bis zum Beginn eben des Krieges gegen die Sowjetunion, um dann überzuleiten zu den Rüsselsheimer Umständen und Zuständen. Ne? Ja? Okay, jetzt lege ich dich erstmal zur Seite. Ja? Gut. Ja, soweit, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Rüsselsheim und bei Radio Attack auf Radio Rüsselsheim. Der Ausschnitt aus dem ersten Satz der 7. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch, der Leningrader Symphonie, angepasst an den Anlass unserer ersten Stunde der Sendung. Und jetzt hoffe ich, dass Andrea Neugebauer auf Sendung geht, dass sie mich hört. Andrea, hallo.
Ja, hallo.
Ah, wunderbar, ich höre dich auch. Du gehst jetzt raus über Sendung. Ja, ich hatte schon kurz angekündigt, dass du ein paar Jahre lang hier in Rüsselsheim aktiv warst, jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist dein Schwerpunkt, wenn du körperlich vor Ort bist, an der Uni in Siegen. Wenn nicht, kannst du ja noch mal ein bisschen was sagen. Was war damals in Rüsselsheim? Was waren die Tätigkeiten? Und wo hat es sich jetzt hin verschlagen, thematisch und so weiter?
Ja, okay. Danke für die Ankündigung und trauriger Anlass, aber ich freue mich trotzdem, dass ich da sein kann. Ich habe in den 90er Jahren im Stadtarchiv angefangen zu arbeiten und damals haben wir auch begonnen, mit den ganzen Vorbereitungen für 50 Jahre danach, das heißt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, und haben das Stadtarchiv durchkämmt nach Akten, die noch irgendwas hergeben könnten, was wir bisher nicht kannten. Die Anita Kugler war schon tätig gewesen und hatte auch zu dem Thema Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter ein paar Dokumente gefunden und darüber einen Aufsatz geschrieben, der schon 1991 veröffentlicht worden war. Und wir haben dann eben versucht, ob wir in unseren Beständen auch noch Sachen finden könnten und haben vor allem ein paar ganz interessante Fotos gefunden. Daraufhin bin ich dann auch in den Bundesarchiven unterwegs gewesen, im Militärarchiv zum Beispiel in Freiburg. Und so haben wir dann immer weiter gesammelt, um eben schließlich in die Lage zu kommen, dass wir sogar, als das dann losging, wegen des Zusammenbruchs der Sowjetunion, konnten ja erstmals ehemalige Zwangsarbeiterinnen sich versuchen, Beweise zu beschaffen, dass sie hier gewesen waren. Und wir bekamen dann Anfang der 90er Jahre Anfragen. Und die zu beantworten, das war natürlich eine unserer Aufgaben, die wir gerne erledigt hätten. Aber wir hatten halt ganz wenig Material. Und das war so der Anlass, warum wir uns so stark mit diesem Thema beschäftigt haben.
Und ein Hauptarbeitgeber, so wenn man es so nennen will, auch für Zwangsarbeiter in Rüsselsheim, war ja Opel. Und da habt ihr oder du auch insbesondere ja versucht, auch an Materialien, an Dokumente in Archiven ranzukommen. Wie war denn das?
Das war damals eine andere Stimmung. Also bei Opel war schon die Anita Kugler nicht gut weggekommen. Die hatte versucht, für ihre zwei Artikel, die sie geschrieben hat, bei Opel zu recherchieren und war auch in so einer Art, sie hat immer gesagt, Schuhkartonarchiv. Also da war ein Mann, ich glaube, das war so eine Art Informationsabteilung, das weiß ich heute gar nicht mehr, der in Schuhkartons alle möglichen Dokumente gesammelt hatte und die konnte sie einsehen, aber es war immer so ein bisschen schwierig und viele Sachen, die sie einmal gesehen hatte, hat sie dann gar nicht wieder sehen können. Wenn sie das nächste Mal hinkam, war das dann plötzlich weg. Und als das Jubiläum dann nahte, das Opel in den späten 80er Jahren hatte, wurde diese Aufgabe dann auch jemand anders übertragen und nicht mehr diesen älteren Herrn, der so viel gesammelt hat. Und daraufhin war für Frau Kugler dann der Zugang zu weiteren Materialien dicht. Und auch uns vom Stadtarchiv ist es nicht gelungen, irgendwas einzusehen. Es war immer die Behauptung, es gibt nichts mehr.
Und wo habt ihr dann doch noch Sachen gefunden, die euch geholfen haben?
Ja, also einmal tatsächlich in den Stadtarchivalien an ganz verrückten Stellen, sowas wie ein Polizist wird abgestellt, weil er das Kelsterbacher Durchgangslager bewachen muss. Und dann war klar, da sind Zwangsarbeiterinnen untergebracht gewesen auf der vorm Verteilen an die Unternehmen. Da gab es dann so Spesen, die er bekommen hat, auf solchen Wegen. Es gab dann aber auch die Nachricht darüber, dass in den Beständen über die Zeit nach 1945 im Staatsarchiv in Darmstadt Akten da sein könnten, die auch Rüsselsheim betreffen. Und das ist im Grunde genommen diese Ausländersuchaktion, die losgegangen ist, also später Arolsen oder ich weiß gar nicht, ob die damals schon in Arolsen saßen.
Arolsen ist so eine zentrales Archiv, ne?
Genau, ja. Wo das Deutsche Rote Kreuz auch was damit zu tun hat, dass das entstanden ist. Und die haben an alle Städte, an alle Unternehmen so Bögen rausgeschickt mit der Bitte um Dokumentation von ausländischen Menschen, die während des Nationalsozialismus in Deutschland gewesen sind. Und diese Akten waren tatsächlich dann, also meiner Meinung nach nicht vollständig, vorhanden in Darmstadt und ich habe 5000 Namen finden können damals, aber nicht eben alle bei Opel, sondern auch in Rüsselsheim überhaupt, die verzeichnet worden waren. Und dann musste man wieder noch genau gucken, was das für welche waren. Aber das war das erste Mal, dass wir wirklich mit Namen zu tun hatten. Aber es gab noch was Zweites und da weiß ich die Herkunft nicht. Das lag im Stadtarchiv. Ich hatte mich immer gefragt, was das sein könnte. Das waren Listen mit Namen, die für mich russisch klangen. Es hat sich später herausgestellt, dass es ukrainische Namen waren. Das waren wohl ein paar Belegungen für Zimmer oder für Räume in diesen Baracken, in denen die sogenannten Ostarbeiterinnen untergebracht worden sind, also Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion. Und diese Namenslisten, völlig ohne Kommentar, lagen im Stadtarchiv, ohne dass genau klar war, was das eigentlich war. Erst in diesem Zusammenhang habe ich kapiert, worum es sich da eigentlich handelt.
Okay. Bevor wir jetzt zu dem Bild kommen, was du dir aus diesen ganzen Forschungen dann gemacht hast und aus den Dokumenten, vielleicht nochmal kurz für die in Rüsselsheim, die dich kennen, aber nicht wissen, wie dein Weg so weitergegangen ist. Wo bist du jetzt gelandet?
Ja, also ich habe 2003 aufgehört, in Rüsselsheim zu arbeiten und bin dann erstmal für eine Weile in die Türkei gezogen und habe begonnen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und diese Doktorarbeit hat immer noch ganz viel mit Rüsselsheim zu tun gehabt. Ich habe über Erinnerung an die Arbeit über den Zusammenhang von Arbeit und Nationalsozialismus Erinnerungen geschrieben und habe dann danach an verschiedenen Universitäten gearbeitet und bin jetzt eben in Siegen gelandet und arbeite da als Lektorin, also als so eine Hochdeputats Lehrende. Das heißt, ich bin eigentlich Universitätslehrerin mittlerweile in der Soziologie.
Okay. Und ziemlich fest diese Stelle, oder muss man heutzutage fragen, wie das an den Unis so ist?
Wenn man keine Professorinnenstelle hat, gibt es ganz, ganz wenig unbefristete Stellen. Meine ist jetzt gerade nochmal verlängert worden, aber unbefristet ist sie trotzdem nicht.
Okay, gut, danke erstmal dafür, dass du jetzt schon fast 20 Jahre hier weg bist. Hast du noch dich gut erinnert, was da alles so damals war und was für Steine da in den Weg gelegt wurden? Ja. Ich wollte, wie gesagt, nochmal, bevor wir dann hier zur Rüsselsheimer Situation kommen, so die Vorgeschichte ein bisschen darstellen mit ein paar Zitaten. Also es ging ja schon in der Weimarer Republik los, dass man gesagt hat, wir müssen diese schmähliche Niederlage, ja, mit dem Messer von der Heimatfront in den Rücken der tollen Soldaten und so, das müssen wir wieder wettmachen, und man eigentlich schon Pläne entworfen hat für den nächsten Krieg. Und Vorreiter dafür wurden dann halt die Nazis, die NSDAP mit Hitler, Göring, Goebbels und so weiter. Und das ging sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg schon los. Dann war eine Weile ein bisschen Ruhe auch mit der Finanzierung der NSDAP. Aber nachdem der stellvertretende Vorsitzende des Reichsverband der Industrie, der Paul Silverberg, dann festgestellt hat Ende der 20er Jahre, dass es mit den bisherigen Mitteln und Parteien nicht mehr gelingen konnte, die Arbeiter sozusagen an dieses System zu binden, erfolgte dann ein wesentlicher Schwenk, und ganz viele haben die Nazis direkt finanziert, vom Vorsitzenden der Vereinigten Stahlwerke, von Hjalmar Schacht, Bankier. Und das ging dann nach der Novemberwahl 1932, ne, als die Nazis ja verloren haben, einen großen Anteil ihrer Stimmen, haben dann 20 Industrielle, Bankiers, Großagrarier den Hindenburg, den Präsidenten, aufgefordert, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, was dann nach einigen Umwegen eben auch passiert ist. Und dann gab es ja nochmal eine Wahl nach der Einsetzung von Hitler als Kanzler in der Koalitionsregierung. Und für diese Wahl waren die Nazis eigentlich schon pleite. Und dann gab es am 20. Februar, und deshalb zitiere ich das jetzt, ein Treffen mit fast allen diesen Großindustriellen, von Schacht über Krupp, Flick, Vögler, von Fink, Quandt, ne, kennt man heute noch den Namen, bei BMW, bis zu einem gewissen Fritz Opel. Also die Opels waren dann auch beteiligt, und die haben zusammen 3 Millionen Reichsmark für den Wahlkampf der Nazis gespendet. In der Zwischenzeit waren ja die KZs schon gefüllt mit Linken, Kommunisten, Sozialdemokraten und so weiter. Also das ist die Vorgeschichte, wo auch Rüsselsheim eben eine Rolle spielt. Ja, und zur Erholung für die Hörer jetzt machen wir jetzt mal die erste Musik und dann weiter mit Andrea Neugebauer eben zu der Situation dann später im Zweiten Weltkrieg mit den Zwangsarbeitern, Zivilarbeitern, Westarbeitern, Ostarbeitern, was ist alles für Bezeichnungen gibt. Und zwar, wir hören jetzt erstmal an, die Hörer, die treuen Hörer kennen schon vom letzten Mal Psoy Korolenko. Der hat eine LP oder eine CD gemacht, Yiddish Glory. Das sind Lieder vertont, wo es zum Teil eine Vertonung schon gab und wo die Texte von jüdischen Partisanengruppen stammen, die gegen die Nazis gekämpft haben. Das ist in einem Archiv in Kiew entdeckt worden vor ein paar Jahren. Und Psoy Korolenko, ein russischer Liedermacher, Sänger, hat das aufgenommen mit vielen Musikern. Und wir hören uns jetzt an Affen Heuken Barg in Jiddisch, also auf einem hohen Berg, spielt sozusagen im Donbass, der spielt ja auch heute wieder eine Rolle, und geht darum, wie die Nazis eben versuchen, die Ukraine da auszuschlachten, an Öl, Weizen und so weiter ranzukommen, und endet mit einem schönen Satz, den ich jetzt noch nicht vorwegnehmen will. Psoy Korolenko. Thank you.
Affen euchen bark und affen grünem groß, schmähen sich die Treitschloch herabgelost die Nuss. Sag, was hat es getroffen, die Reutheitschle Barin? Och, mot uns gegeben, das Wegele vom Krim. Sei sche nit mir bräugi, soi sei sche nit in Kass. Was is mit Kafkas und was is mit Donbass? Dorten Hitler geplant wird Geschäft. Ois groben die Kohl, ois pumpen den Neft. Nur so doch uns das Wegele vermacht wird der Russ. Ob mir von dort sich abtragen gemusst. Sag von Ukraine, wo seid ihr gora weg? Ob mir schon euch doch kein Honig mehr Bark und Affen grünem Gras, schmähen sich die Deutsche Lacher aufgelost in uns. Ne Woche fahr, wo jachelig seid ihr doch erzielt. Ech, von alle seid ihr zersochen, weh und wind. Da nicht stehen, da nicht gehen, oi, es ist nicht gut. Deutschland ist auf Zore, Hitler ist kaputt. Deutschland ist auf Zore, Hitler ist kaputt.
Yiddish Glory, ja, Deutschland hat schwere Probleme und Hitler ist kaputt, bald jedenfalls, als dieses Lied entstand. Von jüdischen Partisanen in Russland, in der Ukraine, in der Sowjetunion entstand, soweit ich weiß, nach Stalingrad. Also da war schon etwas Optimismus drin. Jetzt haben wir weiter am Telefon. Andrea Neugebauer. Hallo, Andrea, du hast mitgehört?
Ja.
Ja, hast dich hoffentlich auch gefreut, dass Hitler kaputt ist. Ja. Ja, das war so ein
Spruch. Ich später auch noch mal was dazu sagen, aber wir müssen jetzt ein bisschen früher anfangen. Aber mach du erst mal.
Was meinst du mit früher anfangen?
Nicht 43.
Ach so, ja, ja, klar. Ja, es geht ja um die Frage Zwangsarbeit, Kriegsgefangene, Zivilarbeiter, vielleicht Ost-West-Arbeiter. Vielleicht sagst du erst mal was, was du aus deinen Forschungen rausgekriegt hast, zu diesen Begriffen, wer wurde damit so bezeichnet und dass wir dann mal dazu übergehen, das, was schon bei Anita Kugler stand, die du erwähnt hast und dann bei dir nochmal ausgeführt ist, in der Broschüre, in dem Buch, kann man fast sagen, ausländische Arbeitskräfte sind in Baracken unterzubringen, vom Rüsselsheimer Stadtarchiv herausgegeben. Es war, du weißt es wahrscheinlich schon besser, 2001, 2002,
ja.
Ne?
Ja.
2001 rausgegeben. Ja. Ist bestimmt in der Stadtbücherei noch vorhanden, um da mal ein bisschen Werbung zu machen.
Ich glaube schon. Also vor einem Jahr habe ich das letzte gekauft. Jetzt im Moment weiß ich nicht,
ob es noch zu kaufen ist. Ja, aber ich,
ja.
Ja. Okay, also.
Ja, also die Ausgangssituation muss man so beschreiben, dass Opel ja während des Nationalsozialismus sehr erfolgreich produziert hat, sehr, sehr gewachsen ist, sodass sie auch die Fahrradherstellung, obwohl es die größte Europas war, abgestoßen haben, weil sie sich auf die Autos konzentrieren wollten. Und dieser Erfolgslauf wurde dann mit dem Krieg nicht beendet, weil sie frühzeitig in Kontakt getreten sind oder auf den Kontakt eingegangen sind mit dem nationalsozialistischen Regime und das Mitmachen an der Kriegsproduktion ausgemacht haben. Das war super früh. Im September 1939 haben sie sich bereits getroffen. Und noch im Jahr 39 war Opel umgestellt auf Kriegsproduktion. Das ist etwas, wo Opel selber immer dazu gesagt hat, ja, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir uns geschlossen. Da ist was dran. Also die Kriegsproduktion wurde tatsächlich so dominant, dass Unternehmen, die nicht mitgemacht haben, Materialzuweisungsschwierigkeiten bekommen haben. Und doch ist es ganz interessant, dass der US-amerikanische Konzern General Motors, dem Opel ja schon lange gehörte, an dieser Stelle eben mitgemacht hat. Und das ist direkt die Ursache auch, warum dann so eine große Bereitschaft da war, sich darauf einzulassen, mit Kriegsgefangenen zuerst zu arbeiten. Denn nachdem der Krieg begonnen hatte, wurden die eigenen Beschäftigten zuerst, glaube ich, 6.000 von ungefähr 15.000, wenn ich mich richtig erinnere, eingezogen. Ich glaube, die Zahl ist ein bisschen klein. Also es wurden aber 6.000 Leute eingezogen und die fehlten dann natürlich in der Produktion, sodass Opel sofort angefangen hat, sich darum zu kümmern, dass die wieder zurückkamen. Und eben auch bereit war, sich darauf einzulassen, Kriegsgefangene oder angefordert hat, Kriegsgefangene zugeteilt zu bekommen. Und das noch in der Zeit, wo die US-Amerikaner in Deutschland waren und das Werk geleitet haben und die USA auch noch gar nicht im Krieg integriert war als Staat. Das heißt also, das war jetzt dieser erste Schritt, dass sie gedacht haben, wir müssen, wenn wir an dieser ganzen Produktion ordentlich beteiligt sein wollen, mehr Leute haben und dann machen wir das eben auch mit Kriegsgefangenen, wenn es nicht anders geht. Der Bernd Heil und ich hatten ja unser erstes Buch 1997 schon ohne Rücksicht auf die Verhältnisse genannt. Das ist ein Zitat von dem damaligen Leiter von dieser, also der zuständig war für Opel in Rüsselsheim und der eben gesagt hat, wenn wir in Deutschland produzieren wollen, dann dürfen wir keine Rücksicht auf die Verhältnisse nehmen, sondern müssen unter den bestehenden Verhältnissen tun, was wir können. Das ist also die Ausgangslage dafür, dass die ersten Kriegsgefangene im Juli 1940 dann nach Rüsselsheim ankamen. Das waren französische. Kriegsgefangene. Und das war sozusagen die erste Gruppe, die dann als sogenannte ausländische Arbeiter einbezogen wurden in die Produktion. Untergebracht wurden sie in so Baracken, die denen, die wir aus Auschwitz oder Buchenau kennen, sehr ähnlich sind. Das sind Heeresbaracken, die eben auch für die Kriegsgefangenen und später für die ZwangsarbeiterInnen benutzt worden sind. Aus den Akten geht hervor, dass 100 bis 150 Menschen in so einer Baracke untergebracht wurden. Und nachdem jetzt diese Hürde einmal gefallen war, dass man Kriegsgefangene beschäftigt im Werk, wurden auch die nächsten Möglichkeiten gleich benutzt, die recht bald darauf entstanden. Wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, dass der Krieg gegen die UdSSR begann. Also dieses Unternehmen Barbarossa war eins, das ja die Wehrmacht begonnen hat in einer Zeit, nach der sie unglaublich viele Länder richtig überrollen konnte. Mhm. Also mit wenig schlimmem Widerstand quasi Frankreich und Benelux und sehr, sehr viele Länder eben eingeheimst hatte. Ich habe jetzt die ersten sogar ausgelassen. Eigentlich hätte ich ja mit Polen beginnen müssen. Ja, ja. Und die Vorstellung war, wir machen uns jetzt auch die Sowjetunion. Also wir unterwerfen uns auch die. Und diese Sache war schon jetzt was Größeres. Das ist ja ein sehr großer Staat gewesen und er war auch ideologisch anders eingeordnet. Ich weiß es nicht, wolltest du dazu nochmal was sagen?
Na, vielleicht eigentlich nach dem Gespräch mit dir, aber wenn wir jetzt da dran sind, also es gibt ja eine Hitlerrede vor den Generälen, wo er selbst sagt, also einmal, das ist ein Vernichtungskrieg, ja, wir müssen die da sozusagen, den Judeo-Bolschewismus, den müssen wir da irgendwie wegkriegen. Es ist natürlich auch ein ganz normaler, sag ich mal, Eroberungskrieg gewesen, Ölfelder, Kohle, Weizen und so weiter. Und was er gesagt hat, war, das ist ein Weltanschauungskrieg, also gegen den Bolschewismus, gegen diese Rätevorstellungen. Ja. Und kurz vorher noch, hast du jetzt nicht erwähnt, waren ja Jugoslawien und Griechenland quasi auch überrollt worden, wo Hitler dann ganz stolz erzählt hat, da haben wir nur 1000 so und so viele Soldaten verloren dabei. Ja, und ja. Damit natürlich diese Generäle dann auch nochmal sozusagen motivieren wollte, so jetzt machen wir quasi einen Blitzkrieg, zumindest für die westliche Hälfte der Sowjetunion, den Rest sehen wir dann irgendwie weiter und dann kommen wir irgendwann zum Indischen Ozean. Also das waren ja diese Pläne. Ja, was ich noch sagen wollte, war, es gab natürlich einen wesentlichen Unterschied eben noch zwischen Frankreich, Belgien, Niederlande oder so. Das waren ja, naja, quasi noch verwandte Rassen nach der Rassentheorie da, also die Niederländer insbesondere, ne? Und während die Slawen im Prinzip, insbesondere die Russen, das waren halt schon Untermenschen, ja. Und das hat natürlich dann auch die Kriegsführung und was hinter den Linien im Krieg passiert ist, auch mit den Kriegsgefangenen in großer Zahl beeinflusst. Ja. Und es hat, das wirst du aber, glaube ich, dann sagen, auch die Behandlung hier in Rüsselsheim beeinflusst auf unterschiedliche Art und Weise.
Ja, also man kann an diesem Beispiel sehen, es gibt ja keine Rassen und diese Rassen sind ja eine Erfindung derer, die sie hinterher unterdrücken oder ja. Vorher schon mit ihnen einen Konflikt haben, um es mal ganz sachte auszudrücken. Diese Rassifizierung hat tatsächlich vor dem Zweiten Weltkrieg schon angefangen. Ich habe mal mir die Zeitungsberichterstattung bei uns in der Gegend, also so Mainspitze und drumherum, angeschaut, bevor der Polen überfallen worden ist. Und man glaubt es heute nicht, wie rassistisch damals, also vor 38 schon, dieser Krieg vorbereitet worden ist. Die Darstellung dessen, was in Polen Alltag sei, hat Wörter hinzugezogen, das ist für uns kaum vorstellbar. Also dieser Krieg ist tatsächlich von langer Hand auch auf der ideologischen Ebene vorbereitet worden. Und die Vorstellung, ja, da kamen zwei Sachen zusammen. Also die Sowjetunion war tatsächlich ein weltanschaulich anderer Versuch. Trotz Stalin gab es auch in Deutschland immer noch Leute, die gesagt haben, das ist ein kommunistischer Versuch, eine Gesellschaft zu gestalten, der nicht gut gelungen ist, aber der trotzdem ein anderer als ein kapitalistischer ist. Und das heißt, es war so eine Art nullter kalter Krieg, könnte man sagen. Also ein Vorläufer vom Kalten Krieg schon vorhanden, schon bevor die Sowjetunion überfallen worden ist. Also dieser antikommunistische Wurzel war sehr stark und die zweite war die du eben genannt hast, eben diese Schaffung einer Untermenschen, einer Gruppe von Menschen, die man nicht gleichstellen sollte zu Menschen von hier und dann eben auch noch die Kombination mit Jüdisch. Also mehr negative Eigenschaften konnte man kaum zusammenbringen und ich habe mal ein Zitat vom Göring rausgeschrieben, das jetzt zwar ein bisschen früh kommt, aber es passt gerade so gut, als es darum ging, welche Kost den Kriegsgefangenen in Deutschland zukommen sollte, dann hieß es, sie sollen ihre eigene Kost bekommen. Katzen und Pferde gehören dazu. Etwas besser als zu Hause, wo die meisten Leute ja in Erdhöhlen gelebt haben. Also das war so die Art und Weise, wie hier informiert wurde darüber, um welche Menschen es sich da handelte. Und es ist erstaunlich, wenn man sich die Aussagen aus den späteren Prozessen anschaut, wie viele Leute aus Rüsselsheim fanatisch an sowas geglaubt haben, das übernommen haben. Also das ist nicht fern irgendwo passiert, dass Rassismus als Ideologie aufgegriffen und als Handlungsanleitung geglaubt wurde, sondern das ist in Rüsselsheim auch passiert.
Mhm. Na, wo du gerade Göring erwähnst, dann mache ich jetzt auch noch einen Zitatenschlenker. Der hat bei einer Sitzung mit Staatssekretären zur Vorbereitung dieses Überfalls auf die Sowjetunion Grundsätze der Ausplünderung der Sowjetunion vorgestellt. Das ist so ein Protokoll von einem dieser Staatssekretäre. Der Krieg ist nur weiterzuführen. Weiterzuführen war eben nach Jugoslawien und Griechenland, ja, nur weiterzuführen, wenn die gesamte Wehrmacht im dritten Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Land herausgeholt wird. Am wichtigsten ist die Bergung und der Abtransport von Ölsaaten, Ölkuchen, dann erst Getreide. Das vorhandene Fett und Fleisch wird voraussichtlich die Truppe verbrauchen. Also das war vorher schon klar, was man da machen wollte. Bevor du jetzt wieder auf die Situation in Rüsselsheim, als dann eben auch russische Kriegsgefangene und russische Zwangsarbeiterinnen und so hier dazu kamen, machen wir wieder mal eine Musik. Und zwar den Wladimir Wysotsky, der ist einer der Liedermacher in der Sowjetunion dann gewesen, die halt stark geprägt waren durch den Zweiten Weltkrieg. Ich meine, da war fast jeder stark geprägt, jede Familie hat Opfer zu beklagen gehabt. Und das Lied heißt, er ist nicht aus der Schlacht gekommen. Da geht es eben um seinen Freund, seinen besten Freund, der eben in der Schlacht gefallen ist. Und am Schluss stellt er aber fest, in dem Graben dort war genug Platz für uns zwei. Unsere Zeit ist vorübergeschwommen. Alles ist jetzt für einen da. Aber dabei, ich bin's, der aus der Schlacht nicht gekommen, weil er davon geistig nicht los wird und ja, nicht mehr derselbe ist wie vorher, ist meine Interpretation jetzt. Also, Wladimir Wysotsky mit diesem Lied auf Russisch.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух. И та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернутся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
Wladimir Wysotzki, er kam nicht aus der Schlacht, sein Freund. Radioattack auf Radio Rüsselsheim, UKW 90,9 und www.radio-r.de für die weiter Entfernten. Wir haben heute das Thema 80 Jahre Überfall auf die Sowjetunion, der Fall Barbarossa und was sich da auch in Rüsselsheim abgespielt hat. Und dazu haben wir eine Expertin am Telefon in Bad Homburg, glaube ich, gell? Bad Homburg. War das,
ich muss mal das... Wo ich sitze. Bitte? Gehört zu Königstein, Mammolsheim.
Mammolsheim, ja, okay, doch, sagt mir auch was. Also, Andrea Neugebauer ist da. Und wir haben gesprochen über das, was in Rüsselsheim passierte. Erst kamen Kriegsgefangene aus Frankreich und dann ging es eben los mit diesem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Und da gab es am Anfang ganz viele Kriegsgefangene, sozusagen in dem ersten halben Jahr schon fast 3 Millionen durch Kesselschlachten, Überrennen und so weiter. Und dazu wollte Andrea jetzt nochmal eine Anmerkung machen.
Ja, also diese Vorstellung, man würde die Sowjetunion leicht unterwerfen können, hat sich nämlich nicht verwirklicht, obwohl ganz viele Kriegsgefangene gemacht worden sind. Und bei den Kriegsgefangenen war das immer so, auch schon bei den polnischen, dass sie möglichst weit von der Front weggebracht werden sollten, damit es nicht möglich war, dass sie irgendwie durch Flucht sich schnell wieder in die Reihen ihrer Kameraden einreihen konnten und wieder als Gegner aufstehen würden. Und so war das dann so, dass diese 3,3 Millionen, später sogar 4 Millionen Menschen, die als Kriegsgefangene gefangen genommen wurden, in riesigen Lagern festgehalten wurden, aber die Versorgung nicht gewährleistet werden konnte. Die Versorgung, das hast du ja vorhin schon gesagt, wurde primär eben der eigenen, der Wehrmacht zukommen gelassen. Und außerdem hat man die Ukraine gerade ja auch ausgeraubt und ganz viele Nahrungsmittel noch weiter weggebracht. Das heißt also, als die Idee kam, wir brauchen jetzt doch noch mehr Kriegsgefangene als Arbeiter in Deutschland, und die ersten Anforderungen kamen, war das schon so, dass sie gar nicht mehr transportfähig waren. Also Ende 1941 ging das los, dass aus der Ukraine Bergarbeiter, die im Ruhrgebiet dringend gebraucht wurden, nach Deutschland transportiert wurden. Das waren aber keine Kriegsgefangenen. Und die ersten großen Kriegsgefangenen-Transporte, das war im Oktober 1941, dass das losging, und diese waren zu 25% bis 70% auf dem Weg, sind die verstorben. So fertig waren die schon. Zu dieser Zeit waren dann auch schon 1 Million Menschen in den Kriegsgefangenenlagern gestorben, oder vielleicht waren es auch zu der Zeit erst 500.000, da muss ich jetzt doch passen, die Zahlen habe ich doch nicht mehr alle so präsent, aber wahnsinnig viele, man muss sich das mal vorstellen, das ist fast so eine Menge Menschen, wie Frankfurt an Einwohnern hat. Und das heißt natürlich, als die Kriegsgefangenen-Transporte dann nach Deutschland losgingen, waren diese Menschen gar nicht in der Lage zu arbeiten. Und so kam es dann auch, dass die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen in Rüsselsheim gar nicht bei Opel eingesetzt wurden, sondern bei Bauern. Die mussten nämlich überhaupt wieder aufgepäppelt werden, damit sie überhaupt arbeiten konnten. Mit dieser Darstellung habe ich jetzt schon ein bisschen was übersprungen, weil es gab vorher schon die Polenerlasse. Aus der Situation heraus, die ich schon geschildert habe, dass eben Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden fehlten, weil für den Krieg doch mehr und länger Soldaten gebraucht wurden als geplant. Und die Polenerlasse waren eben dann die ersten Erlasse, die ermöglichen sollten, dass Menschen aus einem osteuropäischen Land zwangsweise ins Reich überführt werden sollten, um hier zur Arbeit gebracht zu werden. Das waren Zwangsarbeiter. Sie wurden von den Nazis selbst Zivilgefangene genannt, also etwas netter, aber das Wort Gefangene macht trotzdem klar, worum es ging. Das war jetzt ein Zitat von Heydrich, das mit dem Zivilgefangene. Und der gleiche Geschmack, den diese Polenerlasse hatten, haben später auch die Osterlasse übernommen, die dann etwas später eben auch Menschen aus der Ukraine, aus allen möglichen Enden und Ecken der Sowjetunion nach Deutschland zu transportieren erlaubt haben. Das ist im Anfang des Jahres 1942 gewesen. Und das Tragische an diesen Sachen ist, dass diese Menschen, die da weggebracht worden sind, und wir hatten ja 1900, also die Besucherinnen aus der Ukraine, die durch die Schülerinnen, die sich beteiligt haben, an diesen ganzen Recherchen mal eingeladen wurden, die waren zum größten Teil selber damals erst zwischen 16 und 20 Jahren alt. Also sehr junge Menschen, die zwangsweise aus ihren Familien genommen wurden, ganze Jahrgänge, die per Viehtransport dann in die andere Richtung als die jüdischen Menschen, die zur Ermordung gebracht wurden, transportiert wurden. Mhm. Und das bedeutet, dass die Ankunft in Rüsselsheim von Ostarbeiterinnen und von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion in etwa gleichzeitig geschah. Und es ist vor allem so, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen auch eine Besonderheit haben. Die wurden nämlich nicht dem Kriegsgefangenenstatut unterstellt, das eigentlich für alle Kriegsgefangenen galt. Schon nach dem Ersten Weltkrieg gab es diese Haager Konvention, und die wurde dann 1929 ersetzt durch die Genfer, durch ein Genfer Abkommen, in dem die festgelegt wurde, was mit Kriegsgefangenen gemacht werden durfte und was nicht. Also sie durften zum Beispiel nicht zur Arbeit eingesetzt werden in militärischen Betrieben. Das war verboten. Dieses Genfer Abkommen hat die Sowjetunion 1929 nicht unterzeichnet. Und damit hat das Nazi-Regime dann begründet, warum diese Menschen aus der Sowjetunion, die Soldaten waren, gar nicht als Kriegsgefangene anerkannt wurden. Das heißt, als die hier ankamen, waren das von ihrem Status her dann Ostarbeiter. Das kann man auch in dieser Suchaktion, dieser Ausländersuchaktion, von der ich zu Beginn berichtet habe, wo ich diese 5000 Namen gefunden habe, sehen. Da steht dann drin, zum Teil Kriegsgefangene, später als Zivilarbeiter. Das ist kein ganzer Satz, nur so eine Notiz. Das bedeutet also, die wurden ihres Status enthoben, und das war folgenreich. Dass als die dann hier ankamen bei Opel, die ersten über 1000 sowjetischen Kriegsgefangenen kamen bei Opel 1942 an. Ich habe eine Zahl aus dem September 1942, das kann nicht der Beginn sein, da war dann schon eine Bombardierung, da waren es dann 1600 und die wurden wieder Kriegsgefangene genannt. Also man sieht, sie haben zwar den Status aberkannt bekommen, aber sie wurden dennoch über das Stalag verwaltet.
Also Stalag über die, ist dieses Stammlager in Limburg, ne?
Richtig.
Ja.
Mhm. Also die Kriegsgefangenen wurden alle erstmal von der Wehrmacht in ein solches Lager gebracht, die es zentral an verschiedenen Orten im Kerngebiet von Deutschland gab. Und dieses Kriegs und wurden dann verteilt von dort aus auf die Betriebe. Darum gab es ein Hauen und Stechen, wer jetzt wie viele kriegt. Opel hat sich daran auch sehr aktiv beteiligt. Wenn die dann in Rüsselsheim ankamen, wurde an das Stalag immer Geld überwiesen für die, ich sag mal, Nutzung dieser Gefangenen. Mhm. Das heißt, also wenn die dann hier waren, gab es Ausgaben, sie wurden irgendwie ernährt, dazu sage ich später noch was. Sie haben ein direktes Taschengeld bekommen, allerdings nicht in Reichsmark, also nicht Pfennig und Mark, sondern in einem Lagergeld, damit das wertlos war, falls sie abhauen sollten, damit sie kein Geld in der Tasche haben konnten. Das war festgelegt, wie viel das sein sollte. Also für einen Kriegsgefangenen mussten 70 Pfennig pro Tag an den direkt gezahlt werden. Wurde aber nicht, weil die Russen waren ja keine Kriegsgefangenen. Die Sowjetsoldaten haben nur 20 Pfennig bekommen. Und damit diese Pfennigzahlen mal einen Sinn bekommen, habe ich irgendwann mal in Rüsselsheim in der alten Mainspitze geblättert und gesehen, dass ein Brot beim Bäcker damals 60 Pfennig gekostet hat. Also ja. Die sind eigentlich unbezahlt gewesen, ja. Heißt das. Mhm. Mhm. Die polnischen Kriegsgefangenen haben übrigens auch nur 50 Pfennig bekommen. Also
schon reduziert, ja. Ja. Mhm. Bitte? Gegenüber den, sag ich jetzt mal, französischen Kriegsgefangenen.
Ja, genau. Ja. Mhm. Das heißt, es zeigt sich jetzt hier schon, dass innerhalb der Kriegsgefangenen verschiedene Stati existierten. Da habe ich so ein Dokument damals mit abgedruckt, in dem das auch ganz schön aus dem das ganz schön hervorgeht. Die Nazis hatten 5 Gruppen von Menschen einrassifiziert. Das waren eben erstens Ausländer, dazu gehörten die du vorhin westliche Menschen genannt hast. Dann waren es zweitens Ostländer. Die Litauer, Letten und Estländer wurden anders behandelt, wurden nicht als Sowjetbürger behandelt. Polen waren die dritte Gruppe. Mhm. Die dritte Gruppe waren dann schon Leute, die ganz wenig Lohn nur noch bekamen, sehr viel schlechter bezahlt, sehr viel schlechter ernährt wurden. Und auch die Ausgangsregeln haben sich unterschieden. Also während die erste Gruppe zum Beispiel sonntags in die Kirche gehen durfte, das erzählt dieser niederländische Zwangsarbeiter, ja. Dessen
Piet Pollemans,
Geschichte,
ne?
Ja,
Piet das Pollemans, hast du ja auch herausgegeben, ne?
Meine Schwester übersetzt hat und aus dem Niederländischen, die auch im Stadtarchiv veröffentlicht worden ist, eine sehr interessante Darstellung, finde ich, weil der Piet Pollemans sehr reflektiert auch über die russischen Mitgefangenen spricht, also er selber als Zwangsarbeiter. Polen, denen nochmal untergeordnet waren, eben die sogenannten Ostarbeiter, Ukrainer, Weißruthenen gehörten auch dazu und die bekamen eben noch weniger Entgelt, noch schlechteres Essen, das wurde immer in Kalorien ausgerechnet und hatten auch noch weniger Möglichkeiten, sich überhaupt außerhalb des Lagers zu bewegen. Und als ganz allerletzte Gruppe ist in diesem Regelwerk, das ich aus den Richtlinien der Finanzabteilung habe, die Opel, wo ist jetzt hier das Datum, 1943 veröffentlicht hat, ganz unten waren dann eben die Juden und die Zigeuner. die den ja den rassischen rassifizierten Abschluss bildeten. Und diese Ungleichbehandlung hat sich eben ganz stark in der Ernährung vor allem ausgedrückt, die für Leute, die bei Opel schwer arbeiten mussten, natürlich wesentlich waren. Und das bedeutet, dass genau die Leute, die die schwerste Arbeit übertragen bekommen haben und die schmutzigste Arbeit, das war die Auflage für die Einteilung der Russen in die Arbeit, dass sie schwerste und schmutzigste Arbeiten übernehmen sollten, genau die bekamen das wenigste Essen. Und selbst der niederländische Zwangsarbeiter Piet Pollemans sagt, Hunger hat uns vom Anbeginn an begleitet.
Ja, und das ist dann sozusagen nochmal der verschärfte Hunger, der eben für die Russen, auch für die Polen und so weiter dann hier durchgesetzt wurde, kann man sagen. Ne? Bevor wir jetzt nochmal über weitere Unterschiede sprechen, also ich wollte nochmal zu sprechen kommen auf den Unterschied beim Schutz vor den Bombenangriffen,
ja.
Hören wir uns noch einen Russen mal an, nämlich wieder den Wladimir Wysotzki mit seinem Lied Die Söhne ziehen in den Kampf, das so ein bisschen zwiespältig ist, auch von seinem Text her schon. Also es hört sich fast so an, als wäre er sicher, er wird jetzt sterben. Aber die Söhne, die ziehen dann in den Kampf, zum Teil sozusagen kritisch gesehen, weil dann geht es immer weiter mit diesen Kämpfen, mit den Kriegen, mit den Auseinandersetzungen. Aber sie folgen uns immerhin bei unserer Aufgabe sozusagen der Verteidigung gegen den Faschismus. Wladimir Wysotzki, jetzt muss ich hier mal auf das Knöpfchen drücken.
Сегодня не слышно биенье сердец, оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.
Ja, dann ziehen die Söhne halt in den Kampf, wenn es notwendig sein sollte. Wladimir Wysotzki. Jetzt wieder Andrea Neugebauer am Telefon. Wir kommen, ja, man könnte 2 Stunden locker über dieses Thema reden, ja, weniger locker, aber man könnte drüber reden. Aber wir müssen jetzt zum Abschluss kommen. Ich habe noch ein Telefoninterview sozusagen in der Leitung. Andrea, wir wollten noch mal darauf eingehen, Wie ging es eben den Menschen hier als Zwangsarbeitern, wie ging es ihnen unterschiedlich, je nach dieser fünfstufigen rassistischen Einstufung? Und wie haben die Rüsselsheimer darauf reagiert?
Ja, da haben wir im Stadtarchiv Fotos gefunden, die zeigen, dass die französischen Kriegsgefangenen zum Beispiel einen Chor hatten, dass sie Seelsorger bei sich hatten. Und diese Art von Lagerleben, die auch ermöglicht hat, dass sie eine Freundin in Rüsselsheim hatten, sowas kam vor, das war für Menschen aus dem Osten völlig undenkbar. Man muss sich das so vorstellen, dass die Lager waren da, wo die Schmiede von Opel immer noch ist. Mhm. Das heißt, kurz hinter dem alten Friedhof, wo das Opel-Mausoleum steht, waren über 60 Baracken mit Menschen, die aus den verschiedenen Regionen zusammengepfercht waren. Und diese Lager waren mit Stacheldraht umgeben. Und in der Stadt gab es aber auch jede Menge Lager. Das waren dann eben die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiterinnen, die in der Stadt irgendwo bei Bauern oder bei Geschäften gearbeitet haben. Es war also überhaupt nicht zu übersehen, dass es Zwangsarbeiterinnen gab. Ich möchte gerade kurz vorlesen von dem Direktor der Parkschule, der hieß Diehl und war auch gleichzeitig Ortsgruppenleiter der NSDAP. Und der hat sich darüber beschwert beim Bürgermeister, dass die Ostarbeiterinnen in den Stadtpark durften. Zitat, es kann ja einem Deutschen nicht zugemutet werden, dass er sich neben so einen verlausten und dreckigen Ausländer setzt. Es geht auch nicht an, dass diese Brüder die Bänke belegen und jeder Deutsche kann herumstehen und muss dem Treiben dieser Bande zusehen. Das ist ein so ein Ausdruck davon, wie die Menschen in Rüsselsheim zum Teil gesehen wurden. Der Lynchmord an den US-amerikanischen Soldaten ist etwas, was das ausdrückt, wie wütend manche Rüsselsheimer auf alle waren, gegen die sie im Krieg waren. Und das hat eben auch die Leute betroffen, die in diesen Lagern unterwegs waren, so dass als die Bombardierungen stattgefunden haben, das erste, was berichtet wurde von der Feuerwehr, war, das war allerdings die Bischofsheimer Feuerwehr, dass die Russen jetzt die Felder plündern könnten und dass sofort geguckt werden muss, dass die wieder eingefangen werden. Also es war in so einer Zeit, wo dann sogar schon Bombardierungen Menschen aus diesen Lagern erwischt haben und es sind bei jedem dieser Bombardierungen sind Lagereinwohner gestorben. Und trotzdem galt die einzige Sorge den eigenen Feldern und der eigenen Ernährung. Die Menschen in den Lagern hatten keine vernünftigen Unterstellmöglichkeiten. Also diese Bunker, die ja viele noch kennen in Rüsselsheim, einer auf dem Werksgelände, einer am Rande, die sind erst sehr spät gebaut worden, aber die Deutschen haben dafür gesorgt, dass nicht mal Niederländer da reinkamen. Das heißt, Menschen, die sowjetischer Herkunft waren, hatten überhaupt keine Chance, da reinzukommen.
Ich glaube aber, der Piet Pollemans schildert, dass er einmal in den Bunker reingekommen ist.
Richtig.
Ja,
richtig.
Aber meistens wurden die eben abgewiesen und nicht reingelassen. Ja.
Richtig.
Ja.
Mhm. Okay. Und es gab Splittergräben auf dem Gelände, wo diese Zwangsarbeiterbaracken und die Kriegsgefangenenbaracken standen. Die waren aber total schlecht gesichert. Also das waren Gräben, die bei den Ostarbeiterinnen nur mit Holz abgedeckt waren und da noch ein bisschen Erde drüber. Das heißt, wenn da eine Bombe draufgefallen ist, dann waren alle tot, die darin sich aufgehalten haben. Und das heißt, umso häufiger dann mit den häufiger werdenden Angriffen Bomben auf Rüsselsheim gefallen sind, in desto größerer Angst haben diese Menschen gelebt. Und es sind auch mehrere Bombardierungen passiert, bei denen 200 Franzosen, später sehr, sehr viele Ostarbeiterinnen und sowjetische Kriegsgefangene gestorben sind. Und die Stacheldrahtzäune auch verhindert haben, dass sie, wenn Angriffe geflogen worden sind, weglaufen konnten. Also Piet Pollemans beschreibt eine ganz gruselige Szene, dass Menschen in diesen Zäunen quasi beim Drüberkletterversuch hängen geblieben sind. Das bedeutet also, die Situation hat sich, umso schlechter Deutschland im Krieg dastand, gewendet gegen die Menschen, die vor der eigenen Haustür gelebt haben, die man ausgebeutet hat, unter gruseligen Arbeitsbedingungen, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben bei Opel. Also mit sehr, sehr wenig Ausstattung, mit sehr, sehr großer Hitze konfrontiert und auch mit der Feindschaft der mancher Deutscher, nicht aller, aber mancher Deutscher konfrontiert, sodass zum Teil Piet Pollemans beschreibt, wie in der Schmiede ein junger Mann aus der Sowjetunion, von dem er nicht sagt, ob es ein Kriegsgefangener war, ich hatte eher den Eindruck, es war wohl ein Zwangsarbeiter, totgeschlagen wurde, als er einen Fehler gemacht hat. Das war ein junger Mann, der körperlich recht schwach war und für die harte Arbeit in der Schmiede überhaupt nicht körperlich ausgestattet war. Und in einem späteren Entnazifizierungsverfahren hat ein Deutscher ausgesagt, dass es im Werk so war, dass die Arbeiter, die Deutschen, erklärt bekommen haben von ihren Betriebsleitern, dass sie die Ostarbeiter und die Kriegsgefangenen als Feinde rücksichtslos zur Arbeit einsetzen sollen. Es gab ein Kommunikationsverbot. Wenn das übertreten wurde, dann konnte man ja dafür bestraft werden, wie wir durch Walter Rietig wissen.
Ja.
Es wurde das, was du vorhin gesagt hast, dass in ihrer Vernichtung der Sieg verankert liegt, auch den Arbeitern in Rüsselsheim gesagt. Und für die Leute aus den osteuropäischen Staaten, die sich irgendwie nicht so verhalten haben wie der Werkschutz, der bewaffnet war, oder auch ihre jeweils direkten Vorgesetzten, die Deutschen wurden nämlich als Vorgesetzte eingesetzt für die Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangenen, wenn die sich nicht so verhalten haben, wie die sich das vorgestellt haben, dann konnten Strafen verhängt werden. Es gab ein Sonderrecht für alle Polen und Ostarbeiterinnen, aber auch für die Kriegsgefangenen. Das unterschied sich wieder, weil da das Militär wieder dazwischen kam. Aber es gab auch bei Opel diese Folterkammer, um die es so viel Streit in Rüsselsheim gegeben hat in den 90er Jahren, von der Zengerle berichtet hat. Das war der erste zweite Nachkriegsbetriebsratsvorsitzende, der Kommunist war. Deswegen ist ihm immer nicht geglaubt worden. Seine Aussage war aber, dass er gemeinsam mit anderen diese Folterkammer gesehen hat und dort eben auch noch Reste der Folter vorgefunden hat. Und er hat gesagt, wenn sowjetische Kriegsgefangene bestraft wurden in dieser Folterkammer, dann kamen sie nicht zurück. Was mit ihnen geschah, das wusste er nicht. Das heißt also, es gab nicht nur diese abgestuften, schrecklichen Ernährungssituationen, die dazu führten, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen wirklich ununterbrochen hungrig waren, Wassersuppe oder Suppe mit Wasser, so ungefähr war das Essen, was sie bekamen, in das Brot wurde Holzmehl mit eingebacken und solche Geschichten. Richtiges Brot haben sie überhaupt nicht mehr zu sehen bekommen. Diese abgestuften Ernährungssituationen haben sich auch in der Umgangsweise der deutschen Bevölkerung mit ihnen wiedergespiegelt. Also wieder gab es natürlich Menschen, die auch versucht haben, sie zu unterstützen. Dieser eine Arbeiter, den ich öfter mal zitiert habe, der für die Ukrainerin im Winter, als ihr Wasser eingefroren war, eine Möglichkeit gebaut hat, sich zu waschen. Also eine junge Frau, die menstruiert und sich nicht waschen kann, das ist ganz gruselig. Also er hatte da ein Verständnis dafür, aber das war eben nicht die Regel. Die ganze Behandlung ist etwas gewesen, was tatsächlich dazu geführt hat, dass viele der Opel-Beschäftigten diese Perspektive Perspektive auf die osteuropäischen Menschen übernommen haben.
Okay, Andrea, vielen, vielen Dank, dass du dir so lange jetzt Zeit genommen hast für dieses wirklich ernste und zum Teil erschütternde Thema und dass du auch die Details sozusagen nochmal hervorgeholt hast von deinen damaligen Forschungen. Wünsche ich dir, dass du bei deinen jetzigen Forschungen dann immer vorankommst, dass du gute Studentinnen und Studenten hast, denen du was vermitteln kannst von deinen Kenntnissen. Nur zur Info noch, wir werden übermorgen am Friedhof, am Waldfriedhof, bei der Stele für die Zwangsarbeiter eine kleine Gedenkveranstaltung machen. Und ich denke, der Hauptsinn davon ist der Appell, heutzutage eben genau solche rassischen und rassistischen und einfach Zuschreibungen, wo sitzt das Böse und wir sind das Gute, zu lassen und zu einer Verständigungspolitik zu kommen beziehungsweise zurückzukehren, weil das ist eigentlich doch die Lehre für heute. Jetzt, wie gesagt, wärst du entlassen, wenn du willst, kannst du natürlich weiter zuhören
übers
Internet. Ich spiele jetzt erstmal noch ein Lied, damit ich den Kollegen von der WISAG anrufen kann. Und zwar ja auch so eine Art weltanschauliche Auseinandersetzung. Das ist ein Lied aus der Pariser Kommune von 1871, 150 Jahre her. Und da gibt es ein Projekt mit 72 Liedern, weil die bestand 72 Tage, von dem Michael Zachkial von der Gruppe Die Grenzgänger. Und da hören wir jetzt das Frühlingslied aus dem Mai 1871. Also Andrea, danke nochmal und bis bald.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, tschüss.
Hell klingt ein frisches Frühlingslied, das hoch auf die Kommune. Wart sie erwürgt auch Glied um Glied, vom ganzen weiten Erdball zieht ihr Geist.